Kämpferinnen ohne Waffen? Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute jähren sich die Februarkämpfe in Österreich, zumindest deren Beginn, zum 92. Mal. Der Tag des Gedenkens ist der 12. Februar. Es geschah im Jahre 1934. Als um 5.30 Uhr morgens im Hotel Schiff in Linz der bewaffnete Widerstand begann, war es der letzte Ausweg, um den Faschisten die Stirn zu bieten. Doch es war eigentlich auch schon verloren, denn einerseits beharrte die sozialdemokratische Führung in ihrer Stellung, sich versöhnlich zu geben. Die KPÖ war bereits verboten, was die KommunistInnen nicht daran hinderte, an vorderster Front zu kämpfen. Doch es war ein Kampf der Zwerge gegen den Riesen. Die Waffenlager der ArbeiterInnen waren zu einem großen Teil verraten worden, während der bürgerlichen reaktionären Führung die Exekutive und die Armee mit ihrer gesamten Ausrüstung zur Verfügung standen. Dennoch blieben die ArbeiterInnen im Kampf, solange es ging. Viele starben oder wurden inhaftiert. Mitten in einer der größten Wirtschaftskrisen, die für viele Menschen Verlust von Lohn und Brot bedeuteten, richteten sie sich auf, um etwas zu verhindern, was wohl zu einem der schwärzesten Kapitel der Geschichte gehört. Den Faschismus, den die Bürgerlichen nach Kräften unterstützten. Wer mehr über die Vorkommnisse wissen möchte, kann sich gerne die Podcast-Folge mit dem Namen 12. Februar 1934 von diesem Tag im Jahr 2025 anhören. Diesmal, auch um mich nicht zu wiederholen, möchte ich auf etwas ganz anderes eingehen, nämlich auf die Rolle der Frauen. Denn die Februarkämpfe 1934 waren nicht nur ein bewaffneter Konflikt, sondern sie waren auch ein sozialer Ausnahmezustand. Sehr genau kann rekonstruiert werden, wo gekämpft wurde. Doch während die Männer kämpften und starben, hielten die Frauen das Leben, die Familien und die politische Hoffnung aufrecht. Dieser Einsatz war kein Nicht-Mitmacher, sondern eine andere, bis heute unterschätzte Form des Widerstands. Oder prägnanter formuliert, Widerstand hatte im Februar 1934 nicht nur ein Gewehr. Er hatte auch einen Herd, eine Kinderhand und die Angst vor der nächsten Hausdurchsuchung. Lasst uns gedanklich in das Jahr 1934 zurückreisen. Stellen wir uns die Stätten des Widerstandes vor. Was sehen wir? Wir sehen die Barrikaden, für deren Aufbau alles herangezogen wurde, was gerade zur Verfügung stand. In Eile, provisorisch und doch äußerst wirksam. Auch die großen Gemeindebauten in Wien waren Barrikaden. Dahinter stehen bewaffnete Männer, die in Kälte, oftmals hungrig, bereit sind, alles aufs Spiel zu setzen, für die Verteidigung der letzten Freiheiten, der politischen. Dann kommt die Niederlage, zahllose Exekutionen und das Verbot aller politischen Kräfte, außer der austrofaschistischen. Es ist eine Vorstellung, die wir kennen. Doch fehlt darin nicht jemand? Wo waren die Frauen? Waren sie unbeteiligt, passiv? Oder sehen wir ihre Rolle einfach nicht? Eine Gesellschaft, und das wird bei diesen Nacherzählungen gerne vergessen, besteht nicht nur aus jungen, kräftigen, wehrfähigen Männern, sondern es gibt auch Kranke, Schwache, Alte und Kinder. All die Menschen, die nicht mit der Waffe in der Hand kämpfen, die hilf- und wehrlos zu Hause sitzen und hoffen, dass der Bruder, der Vater, der Sohn lebend nach Hause kommen. Hier springen die Frauen ein. Während die Männer kämpfen und damit als Schutz ausfallen, springen die Frauen ein. Sie schützen die Kinder, die Alten, die Schwachen, die Kranken in einer Situation realer Lebensgefahr. Und in dieser aufgeheizten Situation wurde auf niemanden Rücksicht genommen. Es war nicht eine fiktive, sondern eine reale Lebensgefahr. Darüber hinaus mussten sie in einer Zeit des großen Mangels dafür sorgen, dass Nahrung vorhanden war. Sie kümmerten sich um die vielen Verwundeten, obwohl medizinische Mittel auch rar gesät waren. Sie versteckten Männer vor den Feinden, aber auch Waffen und wichtige Schriften, was sie zusätzlich in Lebensgefahr brachte. Und nach der Niederlage trugen sie, viele hatten ihre Männer, Väter, Brüder, Söhne verloren, trotzdem trugen sie die Konsequenzen weiter. Das alles geschah nicht im Hintergrund, sondern es geschah unter permanenter Gefahr, mit der ständigen Bedrohung inhaftiert zu werden und sozial noch mehr abzusteigen. Wir müssen uns in diesem Zusammenhang die Frage gefallen lassen, warum der bewaffnete Kampf als politisch angesehen gilt, aber die Fürsorge als privat und damit unpolitisch. Wäre der bewaffnete politische Kampf ohne diesen Rückhalt überhaupt möglich gewesen? Die Antwort ist eindeutig. Ohne diesen unsichtbaren, da abseits hinter den Kulissen ablaufenden Einsatz hätte der bewaffnete Widerstand keine soziale Basis gehabt. Wir gehen in unserer Vorstellung weiter. Der Aufstand ist verloren. Was war danach? Viele der Männer, die gekämpft hatten, waren entweder tot, inhaftiert oder im Exil. Zurück blieben viele Frauen mit ihren Kindern, aber auch den Alten und Kranken. Allein blieben sie zurück. Als Kameradinnen der Februarkämpfer trugen sie neben dem Stigma der politischen GegnerInnen der nun herrschenden Fraktion die Last der Armut. Außerdem bestand eine permanente politische Überwachung. Dennoch schafften sie es, diese Frauen weiterzuerzählen, zu erinnern und vor allem durchzuhalten. Mit dem Ende des Kampfes war der Widerstand noch lange nicht vorbei. Ganz im Gegenteil. Es scheint, als würde der eigentliche Widerstand erst nach der Niederlage beginnen. Wenn wir also am 12. Februar gedenken, gedenken wir dann nur derer, die mit der Waffe in der Hand kämpften oder auch derer, die die Folgen im weiteren Leben trugen? Oder allgemeiner gefragt, was gilt in unserer Erinnerungskultur als Widerstand und was nicht? Widerstand ist auch, sich um die zu kümmern, die der Unterstützung bedürfen. Kinder, die zum ersten Mal mit Geschützfeuer konfrontiert sind, denen es passieren kann, dass die Wohnung einfach weg ist, weil ein Geschoss einschlug und der Vater, der Bruder nicht mehr nach Hause kommen. Der Erste Weltkrieg war erst 16 Jahre vorbei. Es gab noch genug Traumatisierte und Versehrte aus diesem großen Krieg. Und nun beginnen die Gefechte wieder und daneben noch die Sorge, wo man was zu essen herbekam. Kein Luxus, nichts Ausgefallenes, nur so viel, um halbwegs satt zu werden. Brot, Erdäpfel, all das war auch Widerstand, weil man sich dem Regime nicht einfach beugte, sondern trotzdem zu überleben versuchte. Die Frauen waren sehr findig und auch das konnte nur funktionieren, wenn man zusammenhielt, sich gegenseitig aushalf, Nachrichten überbrachte und jene, die es noch härter getroffen hatte, als einen selbst zu unterstützen. Und mitten in den Trümmern, als die letzten Rauchschwaden verzogen waren, taten Kinder das, was sie immer tun. Sie spielten. Das Spiel mit denen, die dasselbe durchgemacht hatten, ist mehr als ein Zeitvertreib. Es hat einen therapeutischen Effekt. Denn es hilft, ein Stück Normalität zurückzubekommen. Wir sind oft genug geneigt, die Geschichte als eine der kämpfenden Männer zu erzählen und sparen die Frauen aus. Vielleicht, weil es nicht spektakulär ist. Vielleicht, weil der Tod einer Frau, die auf einem Gang zufällig erschossen wird, nicht wirklich als Heldentod gelten kann. Vielleicht, weil es abseits der großen Bühne der Weltgeschichte passiert. In der Stille, in der Abgeschiedenheit und ohne Aufsehen. Und doch ist es der Teil, der den anderen ergänzt. Diesen Teil mitzudenken bedeutet nicht, den Mut der Kämpfenden zu schmälern, sondern die eigene Perspektive zu erweitern. Und diesen Aspekt mitzudenken, denn das Leben geht unerbittlich weiter, egal in welche Richtung. Es fordert heraus, zu sorgen, sich in der Gemeinschaft zu unterstützen. Am 12. Februar denken wir oft an die Männer auf den Barrikaden, an den bewaffneten Kampf. Doch Geschichte besteht nicht nur aus denen, die kämpfen. Sie besteht auch aus denen, die trugen, beschützten, organisierten. Aus denen, die weiterlebten, damit andere kämpfen konnten. Der Mut des Februars lag nicht nur im Gewehr. Er lag im gemeinsamen Handeln, im Zusammenhalten, im Übernehmen dessen, was gerade nötig war. Vielleicht sollten wir uns nicht fragen, wer die Helden waren, sondern erkennen, dass alle, die handelten, jede und jeder, auf ihre oder seine Weise Teil desselben Widerstandes waren, miteinander, füreinander, unteilbar. Mut hat viele Gesichter und alle waren unersetzlich. 1934 war für viele klar, wir haben wenig, wir sind angreifbar. Wir sind aufeinander angewiesen. Solidarität war nicht abstrakt oder moralisch, sondern sie war praktisch und überlebensnotwendig. Wer teilt Brot? Wer passt auf die Kinder auf? Wer warnt vor der Polizei? Heute leben viele von uns in relativer materieller Sicherheit. Das ist ein Fortschritt, aber er hat einen Preis. Abhängigkeit voneinander wird unsichtbar. Wenn ich glaube, allein zurechtzukommen, brauche ich andere weniger. Und das, was man nicht braucht, schützt man auch nicht automatisch. Viele der Erinnerungen aus den 1930er Jahren sind stark kollektiv geprägt. Von der Klasse, zu der man sich damals noch bekannte, von der Nachbarschaft, vom Betrieb, von der Partei oder vom Verein. Darin fanden die Menschen Identitätsanker. Man wusste, wo man dazugehörte. Heute ist Identität stärker individualisiert, findet sich als Leistung, Selbstoptimierung, persönliche Verantwortung, Vergleich statt Verbindung. Das erzeugt Konkurrenz, oft sogar dort, wo objektiv keine sein müsste. Alles wird zum Wettbewerb. Immer muss es einen Sieger geben. Doch wo es Sieger gibt, gibt es auch Verlierer. Und zwar weit mehr als Sieger. Wo jede und jeder für sich kämpft, wird das Gegenüber schnell zur Bedrohung, statt zu Verbündeten. Allerdings entsteht dieses Gegeneinander nicht einfach so aus dem Nichts heraus, sondern es wird produziert, und zwar bewusst, denn es gilt, damals wie heute, wer Menschen spaltet, schwächt ihren Widerstand. Wer Angst schürt, verhindert Solidarität. Wer Schuldige benennt, lenkt von Machtverhältnissen ab. Der Unterschied ist, dass 1934 der Gegner klar benannt werden konnte, wohingegen er heute viel diffuser ist und das macht uns anfälliger für Gegeneinander. Zusammenhalt ist allerdings keine Charaktereigenschaft, die man einfach hat oder nicht. Was allerdings bedeutet, dass er in der sozialen Praxis gelernt, geliebt und erprobt werden kann. Damals gab es gemeinsame Orte, gemeinsame Kämpfe, gemeinsame Rituale. Heute sind viele dieser Räume verschwunden oder privatisiert. Weniger nachbarschaftliches Miteinander, weniger echtes Vereinsleben, weniger kollektive Erfahrungen. Was fehlt, ist nicht unbedingt der Wille, sondern die Gelegenheit. Was würde jedoch passieren, wenn wir uns heute wieder verbinden? Wo erleben wir noch echtes Miteinander? Was müssten wir verlernen, um solidarischer zu werden? Vielleicht liegt die Lehre aus 1934 nicht darin, wie man kämpft, zumindest nicht nur, sondern darin, wie man zusammenhält, gerade dann, wenn es schwierig wird. Es geht mir nicht darum, unsere Zeit zu verurteilen, sondern darum, mich zu erinnern, zu zeigen, was möglich ist, wenn Menschen einander Halt geben. Gemeinschaft trägt, Gemeinschaft verteilt Last. Gemeinschaft macht mutiger, nicht müder. Aus meiner eigenen Erfahrung als Aktivistin weiß ich, Menschen engagieren sich nicht, weil sie perfekt sind oder besonders stark. Sie engagieren sich, weil sie Teil einer Gemeinschaft werden, in der sie sich sicher fühlen, angenommen und verstanden. Ich dachte früher auch anders. Ich habe gelernt, dass wir miteinander mehr schaffen und dass niemand dabei über seine Grenzen gehen muss. Vielleicht ist genau das etwas, was wir aus früheren Zeiten mitnehmen können. Nicht den Mangel, nicht die Not, sondern das Wissen, das Gemeinschaft trägt. Zusammenhalt ist nichts, was man einfordert oder verordnet. Er entsteht dort, wo Menschen sich willkommen fühlen. Wer einmal erlebt hat, wie viel leichter alles wird, wenn man nicht allein ist, der will nicht mehr zurück. Dabei ist wichtig herauszustreichen, Sichtbarkeit ist nicht gleich Bedeutung. Die Frauen 1934 waren oft im Hintergrund tätig. Aber ohne diesen Hintergrund wäre der Vordergrund zusammengebrochen. Genau das gilt für jede funktionierende Gemeinschaft. Sie braucht Organisation, Sorgearbeit, emotionale Stabilität, Logistik, Kommunikation, Schutz. Nicht alles ist laut, nicht alles ist heroisch, aber alles ist notwendig. Es müssen nicht alle alles können. Vielmehr, jede und jeder tut das, was sie oder er kann, und das genügt. Das entlastet und es macht Gemeinschaft erst möglich. Gemeinschaft heißt eben nicht, sich aufzureiben, sondern Last zu verteilen. Die Frauen von 1934 erinnern uns auch an etwas Grundsätzliches. In jeder Gemeinschaft gibt es unterschiedliche Aufgaben. Manche stehen im Vordergrund, andere im Hintergrund. Manchem liegt das Kämpfen, anderen das Organisieren, das Tragen, das Zusammenhalten. Nichts davon ist weniger wert, jeder Teil ist notwendig. Gemeinschaft funktioniert dort am besten, wo Menschen das tun, was ihnen entspricht, dort, wo sie sich entfalten können. Das ist eine praktische Form dessen, was Marx einmal so schlicht formuliert hat. Jeder nach seinen Möglichkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Die Frauen von 1934 zeigen uns, dass Gemeinschaft nie aus einer einzigen Form von Einsatz besteht. Manche stehen im Vordergrund, andere wirken im Hintergrund. Manche kämpfen, andere halten zusammen. Und nichts davon ist weniger wert. Gemeinschaft trägt dort, wo Menschen das geben können, was ihnen möglich ist. Und darauf vertrauen dürfen, dass ihre eigenen Bedürfnisse gesehen werden. Vielleicht ist das keine historische Randnotiz, sondern eine zeitlose Erfahrung, dass wir miteinander mehr schaffen, ohne uns zu überfordern, und dass genau darin eine leise, aber kraftvolle Vorstellung von Gerechtigkeit liegt, so wie es in einer Welt voller Love, Peace und Tofu sein wird. Ich freue mich, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Vielleicht habe ich es geschafft, dir ein paar Gedanken mit auf den Weg zu geben. Vielleicht hast du Lust, diese zu teilen in einem Kommentar oder eine E-Mail an mich. Ich bin gespannt darauf und hört wieder rein, wenn es heißt: Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.